Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ein Livestream und die Aufnahme. Wir begrüßen alle, die jetzt live dabei sind oder später das anschauen, ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, ist jetzt der Herr Jesus Gott oder ist er Mensch? Ist er Gott oder ist er Mensch? Dürfen wir den Herrn Jesus anbeten? Dürfen wir den Herrn Jesus preisen? Ist der Vater nicht eifersüchtig? Nein. Jesus sagt, wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und Jesus sagt auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Vater im Himmel, wir beten, dass wir dich erkennen, den Herrn Jesus erkennen, dass wir dein Wort empfangen und dass es Geist und Leben für uns ist. Amen. So, das Thema heute ist zentrale Wahrheiten im Brief an die Römer. Wir gliedern das Thema in folgende Einteilung: das Evangelium Gottes. Alle Menschen sind schuldig. Die Rechtfertigung, unsere Verpflichtung, und wir gehören zusammen, und die Dienstgaben. Wir werden auch studieren die besonderen Geistesgaben und die Gnadengaben, also die Dienstgaben, zum Schluss dann. Wir lesen ja gerade gemeinsam den Römerbrief, und das ist der Anlass, dass wir für das Wort der Woche und für die Botschaft heute dieses Thema aufgegriffen haben. Warum? Weil der Römerbrief ein geniales und umfassendes Werk ist, weil er die vollständigste Auslegung der zentralen Wahrheiten des christlichen Glaubens im Neuen Testament enthält. Also wer den Römerbrief versteht, der erkennt in Summe den Ratschluss Gottes für die Gemeinde. Paulus geht zwar auch sehr stark auf das Volk Gottes Israel. Wir wissen ja, wir haben verschiedene Heilsordnungen: Israel, die Gemeinde und das tausendjährige Reich. Israel, die Zeit des Gesetzes, die Gemeinde, die Zeit der Gnade und das tausendjährige Reich, die Herrlichkeit, wenn der Herr Jesus über diese Welt herrscht. Der Brief entstand durch die Absicht des Paulus, die römischen Christen zu besuchen. Interessant ist, dass er immer wieder schreibt, er möchte sie schon lange besuchen, aber wenn es Gott zulässt, wenn es sein Wille ist, dann wird es auch passieren. Also das ist schon mal die erste Erkenntnis, die wir haben. Wenn du von Gott angenommen bist, wenn du von Gott gerechtfertigt bist in Christus Jesus, dann gehörst du Gott. Dann lebst du für Gott, nicht mehr für dich selbst. Und das demonstriert so ganz nebenbei der Paulus auch hier in diesem Römerbrief, wenn er schreibt. Er wollte schon öfter dorthin kommen, hat aber nicht funktioniert. Aber wenn es Gottes Wille ist, dann wird er auch sie in Rom besuchen. Also der Brief entstand durch die Absicht des Paulus, die römischen Christen zu besuchen und durch seinen Wunsch, ihnen die großen Lehren der Gnade, die ihm geoffenbart waren, mitzuteilen. Wir wissen ja, dass die Gemeinde war ein Geheimnis und ist jetzt offenbart worden. Und wir lesen die Anweisungen und den Plan Gottes für die Gemeinde in der Lehre Christi, und die finden wir in den Briefen der Apostel. Die finden wir nicht in den Evangelien. Jesus Christus hat eindeutig gesagt, er ist nur gesandt zum Haus Israel, wo der Johannes aus dem Gefängnis Boten zu ihm, Jünger zu ihm geschickt hat. Wo Johannes im Gefängnis war, war er sich nicht mehr sicher. Ist das jetzt der Messias, der kommen soll oder nicht? Und dann schickt er seine Jünger zu Jesus und sagt, frag ihn einmal, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt ihm was ganz Bezeichnendes. Er sagt ihm, geht hin und sagt ihm, Johannes, Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören. Und damit hat der Johannes sofort verstanden, was der Herr Jesus meinte, weil das hat Gott Israel vorausgesagt im Jesaja. Und da wusste der Johannes sofort, ah ja, Jesus ist gekommen, um die Verheißungen Gottes an Israel zu erfüllen. Und es war auch die Absicht Gottes, um das Reich der Herrlichkeit aufzurichten. Aber die Juden haben ihn verworfen. Gott wusste das natürlich im Voraus. Und dann hat er das Geheimnis der Gemeinde, des Leibes Christi, offenbart. Und das lesen wir in den Briefen der Apostel, vornehmlich im Römerbrief. Das finden wir nicht in der Apostelgeschichte. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das verstehen. Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, wo uns Ereignisse berichtet werden. Es ist kein Lehrbuch. Wir dürfen das, was die Apostelgeschichte berichtet, nicht für uns als Gemeinde sehen. Viele Verwirrte sagen, ja, Gott stellt jetzt alle Dinge wieder her, jetzt in der letzten Zeit. Wir werden die Apostel wieder haben, die Propheten wieder haben. Wir werden auch die Wunderzeichen wieder haben, die Schauwunder und so weiter, um das alles zu bestätigen. Nein, nein, überhaupt nicht. Jesus sagt, am Anfang hat Gott Wunder gewirkt, um die Verkündigung zu beglaubigen. Am Ende wird der Teufel Wunder wirken. Alle, die heute Wunder wirken, ja, die sind nicht im Auftrag Gottes unterwegs. Gott kann Wunder tun, keine Frage. Gott kann dich heilen, wenn du ihn bittest. Gott kann dich heilen, wenn du die Ältesten zu dir bittest und sie über dich beten. Natürlich kann Gott Wunder tun, aber er tut es nicht mehr als Bestätigung der Verkündigung seines Wortes. Da werden wir nachher gleich noch drauf kommen. Der Brief entstand durch die Absicht des Paulus, die römischen Christen zu besuchen und durch seinen Wunsch, ihnen die großen Lehren der Gnade mitzuteilen. Das Thema des Briefes ist das Evangelium Gottes. Wenn wir es weiter ausführen, dann heißt es eigentlich Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus. Weil Christus ist das Thema in der Heiligen Schrift von Anfang bis zum Ende. Römer 1,1, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ausgesondert heißt abgesondert, weggenommen von dem Betrieb dieser Welt, ausgesondert für Gott. Ausgesondert, damit er die Zwecke Gottes erfüllt, den Willen Gottes erfüllt. Dieses Evangelium ist die größtmögliche Erfassung der Wahrheit Gottes. Dieses Evangelium ist das größte Spektrum des Planes Gottes für uns. Es bezieht sich auf die ganze Welt und auf alle Menschen. Im Übrigen lesen wir in der Heiligen Schrift einige Male, dass das Evangelium der ganzen Welt verkündigt worden ist. Jesus sagt ja zu den Elfen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium jeglicher Schöpfung. Und dann sagt der Paulus später, und auch im Hebräerbrief lesen wir das, dass das erledigt ist, dass das geschehen ist. Alle Welt hat das Evangelium Gottes gehört. Alle Welt. Wie es geht, wissen wir nicht, aber wenn es Gott sagt, dann stimmt's. Alle Welt hat das Evangelium Gottes von seinem Sohn gehört. Römer 2,11, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Gott ist der Gott der Juden und auch der Gott der Nationen. Hier lesen wir im Römer 3,29, oder ist Gott der Gott der Juden alleine? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Gott ist nicht nur der Gott der Juden, auch der Nationen. Aus heutiger Sicht sieht Gott drei Gruppen von Menschen. Die Juden, die Gemeinde und die Nationen, die Heiden, die Ungläubigen. Juden, Gemeinde und Nationen. Das sind die drei Gruppen von Menschen. Anders unterscheidet Gott nicht nach Deutschen oder Schweizer oder sonst was. Gott unterscheidet nur nach diesen drei Arten, weil er sieht die Nationen nicht an oder die Person auch nicht. Alle Menschen sind schuldig. Zweites Thema für heute. Alle Menschen sind schuldig. Ja, wieso? Ich habe da gar nichts getan. Ja, du bist nicht deswegen schuldig, weil du schlimme Sünden begangen hättest. Vielleicht magst du dich gar nicht erinnern oder denkst, es sind gar keine Sünden. Du bist deswegen schuldig, weil du eine verdorbene Natur hast, weil du eine sündige Natur hast. Jeder Mensch, der geboren wird, hat eine sündige Natur. Es sei denn, dass Gott ihm eine neue Natur schenkt durch seinen Geist in Christus Jesus. Also alle Menschen sind schuldig, ganz egal, wer du auch sein magst. Darum wurde die ganze Menschheit vor ihm schuldig erfunden, Römer 3,19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Also nicht nur die Nationen, die nicht an Gott glauben, sind dem Gericht Gottes verfallen. Auch die Juden, die unter dem Gesetz sind, weil die haben gedacht, sie hätten eine Sonderstellung, sie wären was ganz Besonderes und sie wären in jedem Fall errettet. Nein, das sagt der Paulus hier ganz deutlich, dass alles, was das Gesetz sagt, sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde. Interessant ist, dass der Paulus sagt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat das auch jahrelang beschäftigt. Was ist mit denen, die von Jesus Christus nie was gehört haben? Was ist mit denen? Sei es, dass Juden waren, sei es, dass es Nationen waren. Da ist der Römerbrief dermaßen aufschlussreich. Da sagt der Heilige Geist durch den Paulus und sagt, diejenigen, die das Gesetz nicht haben, also die Nationen, nicht Israel, diejenigen, die das Gesetz nicht haben, tun, was das Gesetz verlangt. Warum? Weil es Gott in ihr Herz geschrieben hat. Weil ihr Gewissen es ihnen auch bezeugt. Und wir müssen wissen, dass die Opfer von Tieren auch Israel nicht wirklich Erlösung gebracht haben, sondern sie haben im Glauben auf Christus hin haben sie geopfert. Weil sie konnten das Gesetz nicht halten. Auch die Nationen, die haben immer wieder gesündigt. Aber wer glaubt, dass Gott existiert, dass die Schöpfung Gottes Werk ist, der ist auf Christus hin errettet. Das heißt, er ist zwar ins Totenreich gegangen, nicht so wie heute, wenn du stirbst als Gläubiger, bist du sofort beim Herrn im Paradies im Himmel. Die sind zwar ins Totenreich gegangen, aber im Totenreich, im Hades, gibt es zwei Bereiche. Den Ort der Qual und dort, wo die Erlösten sind, in Abrahams Schoß, ja, die gewartet haben, bis Christus sie mitnimmt und das Paradies mit in den Himmel holt nach der Auferstehung. Und diejenigen, die geglaubt haben, die Gott geglaubt haben, die sind auf Christus hin bewahrt worden. Und nachdem Christus das einmalige Opfer vollbracht hat, sind sie durch dieses Opfer aus ihrem Glauben heraus errettet. Also keine Sorge, derjenige, der nie was von Jesus gehört hat und geglaubt hat, der ist errettet. Das war für mich so eine Befreiung. Weil ich gesagt habe, man wäre ja Gott ungerecht, wenn jemand, der nie was von Jesus gehört hat, im dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert und so weiter, wenn der verloren ginge. Nein, auf Christus hin, wer dort geglaubt hat, auf Christus hin, sagt die Schrift. Und das ist das Schöne. Das heißt aber jetzt nicht, dass alle Menschen errettet sind, sondern nur diejenigen sind errettet, die die Gnade Gottes im Glauben angenommen haben, die Gott geglaubt haben. Und wenn wir den Römerbrief lesen, dann werden wir feststellen, dass er sagt, du, das Wissen alleine hilft dir nichts, sondern du musst auch danach leben. Das wissen wir zu deutlich. Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Kein Mensch erlangt die Herrlichkeit Gottes. Die Allversöhnung ist eine Lüge, die ist ein Irrtum. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wer erlangt denn dann die Herrlichkeit Gottes? Sehr gute Frage. Auch der vorbildlichste Humanist, der Gutmensch, der sagt, ja, eigentlich muss mir Gott die Füße küssen, so wie was für ein guter Mensch ich bin. Und der schlimmste Barbar sind vor Gott gleichermaßen schuldig, weil er sieht die Person nicht an. Warum? Egal, was du machst in deinem Leben, du bist von Natur ein Sünder und kannst nicht in der Gegenwart Gottes leben. Du brauchst Erlösung. Ob du jetzt sagst, ich bin nicht so schlimm, wie der Idi Amin war, ich bin auch nicht die Mutter Teresa, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Egal, ob du der vorbildlichste Humanist oder der schlimmste Barbar bist, vor Gott sind beide gleichermaßen schuldig. Unsere Rechtfertigung, und das ist jetzt das, was uns Hoffnung gibt, was uns die Liebe und die Gnade Gottes aufleuchten lässt, die Rechtfertigung. Gott enthüllt durch den Paulus im Römerbrief eine Rechtfertigung, die für die Not aller Menschen genügt und die alleine durch den Glauben empfangen werden kann. Es gibt keine andere Möglichkeit, nicht durch Werke, nicht durch gute Werke, nicht durch ein diszipliniertes Leben. Das hilft alles nichts. Wir brauchen die Rechtfertigung in Christus Jesus, die wir nur im Glauben empfangen können. Römer 3, 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ja, wenn wir die Lehre des Jakobus sehen und er sagt, du glaubst, dass nur einer Gott ist, die Teufel glauben auch, du törichter Mensch. Glaube ohne Werke ist tot. Klar, er hat recht. Oder ob wir die Lehre des Paulus sehen, der sagt, aus Gesetzeswerken wird keiner gerecht, hat auch recht, nur im Glauben. Aber was der Jakobus meint ist, wenn du den Glauben an Gott hast, dann wird dein Glaube Werke haben, sonst ist er tot. Das ist, so bringen wir, da widerspricht sich das Wort Gottes nicht. Viele verstehen das nicht und sagen, Gott widerspricht sich doch. Durch den Paulus sagt er nur durch Glauben und durch den Jakobus sagt er, aber es muss der Glaube Werke haben, sonst ist er tot. Beides stimmt. Der Römerbrief zeigt die Bereitstellung der Gnade Gottes, durch die er Sünder aufgrund des versöhnenden Werkes seines gerechten Sohnes gerecht erklären kann. Wir müssen verstehen, jeder Mensch hat aufgrund seiner sündigen Natur, mit der er geboren wird, mit der Erbsünde, das kennen wir alle, der hat den Tod verdient. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, du hast den Tod verdient. Warum? Weil du ein Sünder bist. Und das ist der Punkt, den wir einfach immer wieder uns vor Augen führen müssen. Danach wird das Wesen des neuen Lebens dargestellt im Römerbrief hier, dass alle, die gerechtfertigt wurden, durch die Kraft des Heiligen Geistes erfahren können. Gott erwartet von uns, dass wir, wenn wir von neuem geboren werden, wenn wir verstehen, dass unsere alte Natur ans Kreuz muss mit Christus, dass wir dann mit Christus begraben sind und auferstanden sind zu einem neuen Leben. Wir müssen es immer wieder betonen, dass wir verstehen, dass dieses alte Wesen jetzt beendet ist und dass diese Begierden dieser alten Natur uns nicht mehr beherrschen dürfen. Und jetzt, Gottes Geist sagt das durch den Petrus, im zweiten Petrusbrief, Gott hat uns alles geschenkt, was notwendig ist, um ein gerechtes Leben zu führen. Die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Gottes in uns, der Heilige Geist in uns. Und jetzt können wir aus der Kraft Gottes die Werke und Begierden des Fleisches töten und können so leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir das Wesen des neuen Lebens erfahren. Was ist jetzt unsere Verpflichtung? Wir haben eine Verpflichtung. Wenn wir sagen, wir haben Jesus Christus, das Gnadenwerk Gottes in seinem Sohn angenommen. Wir beanspruchen das für uns, weil wir das dürfen. Wir sind Kinder Gottes. Dann haben wir auch eine Verpflichtung. Dann enthüllt dieser Brief die souveräne Weisheit und Gnade Gottes, der seinen Willen auch trotz der Untreue Israels erfüllt. Israel war untreu. Gott hat aber Israel Verheißungen gegeben im alten Bund. Er sendet seinen Sohn in diese Welt als Mensch aus Fleisch und Blut und er geht zu dem auserwählten Volk Gottes, zu Israel und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und tut alle Werke, die Gott verheißen hat. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, aber sie lehnen ihn ab. Sie lehnen ihn ab. Es geht so weit, weil er sich Gott gleich gemacht hat, weil er sagt, ich und der Vater sind eins, wer mich sieht, sieht den Vater. Das haben die Juden nicht gekannt, dass Gott der Vater sein könnte von irgendjemandem. Er war Gott, Jahwe. Und jetzt sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, sagt dieser Jesus aus Nazareth. Da haben sie ihn wegen Gotteslästerung ausgeliefert und kreuzigen lassen. Aber der Brief enthüllt die souveräne Weisheit und Gnade Gottes, der seinen Willen auch trotz der Untreue Israels erfüllt. Und dann schließlich schließt der Brief damit, dass er auf alle Gläubigen die Verpflichtung legt, Empfänger der Erbarmungen Gottes zu sein. Empfänger der Erbarmungen Gottes zu sein und ein Leben der Hingabe und des Dienstes zu führen. Geschwister, nochmal, aufgrund unserer Geburt, aufgrund unseres Wesens, haben wir aus Gottes Gerechtigkeit den Tod verdient, den ewigen Tod. Aber die Erbarmungen Gottes, das ist wie wenn der Präsident einen Todeskandidaten in der Todeszelle begnadigt. Er hat den Tod verdient, er ist rechtmäßig verurteilt durchs Gesetz, durchs Gericht. Und jetzt begnadigt er ihn. Das ist die Erbarmung Gottes. Du und ich, wir haben den Tod verdient. Jeder Mensch hat den Tod verdient. Aber die Erbarmungen Gottes, und jetzt haben wir Leben empfangen, ewiges Leben. Und wir werden nie mehr sterben, wie Christus, von Christus heißt es, er ist einmal gestorben, er wird nie mehr sterben. So wirst du nie mehr sterben, wenn du dieses Auferstehungsleben in Christus empfangen hast. Aber jetzt hast du eine Verpflichtung. Römer 12, 1, die lesen wir jetzt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Jetzt sagst du, aber soll ich mich auf den Opferaltar legen lassen und vom Adnan opfern lassen oder was? Nein, was Gott hier meint, ist ganz einfach zu verstehen. Du verleugnest dich selbst, was bedeutet das? Du lebst nicht mehr nach deinem Willen. Du eure Leiber als lebendiges Opfer, was bedeutet das? Du lebst jetzt für Gott. Du opferst dein Leben, du sagst, ich habe verstanden, Gott, Leben für Leben. Du bist in Christus für mich gestorben und jetzt bin ich für Christus gestorben. Und jetzt lebe ich aus deiner Kraft in einem neuen Leben. Und das ist, dass du dein Fleisch mit Christus ans Kreuz bringst. Darum ist das Kreuz unsere Kraft. Der Paulus predigt, dass das Kreuz unsere Kraft ist, habe ich lange nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Weil du am Kreuz mit Christus dein altes Wesen, deine alte Natur in den Tod gibst und weil die Begierden und das verdorbene Fleisch mit ihm sterben und aufersteht ein neues Leben. Und jetzt gibst du dein Leben als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer in den Dienst für Gott hin. Du lebst jetzt für Gott und das ist hier gemeint. Verstanden? Das ist wichtig, dass wir das verstehen, was hier der Paulus oder Gott durch den Paulus zu uns sagt. Römer 12, 1. Das bedeutet, dass wir nicht mehr für uns leben, sondern für Gott. Und genau das ist der Gottesdienst. Ja, der Dienst an Gott, der seiner Gnade entspricht und seiner unendlichen Liebe angemessen ist. Wir haben am Dienstag oder am Freitag, am Freitag haben der Gundi und ich über diese Themen gesprochen. Gott ist nicht unser Kumpel, gell? So, weiß nicht, wie du christlich sozialisiert worden bist, aber ich bin christlich sozialisiert worden, da ist Gott mehr unser Kumpel und da war am Sonntag dann mehr Storytelling, Unterhaltung, lustige Geschichten mit Popcorn und Coca-Cola-Flaschen und was weiß denn ich alles. Lustige Sachen. Und gestern hat der Pastor sowieso gepredigt, wir mussten so lachen. Wie bei Jesus, da haben es auch immer alle gelacht. Und bei Paulus auch, die haben sich kaputt gelacht. So lustige Sachen haben die erzählt, gell? Was ist der Gottesdienst? Das ist unser Gottesdienst, dass wir nicht mehr für uns leben. Die größte Sünde im Leben eines Menschen ist so zu leben, als gäbe es Gott nicht. Und jetzt leben wir für Gott aus seiner Kraft. Und wir haben Freude dran, wir wollen gar nichts anderes mehr. Wenn du Christus kennengelernt hast und seine Liebe, dann möchtest du aus Liebe für ihn leben, so wie zwei Verliebte lernen sich kennen. Und sie, die Braut, möchte dann für ihn leben, nur für ihn. Kein anderes Interesse mehr, nur noch Gemeinschaft mit ihm. Und wenn diese Liebe in deinem Herzen brennt, möchtest du nichts anderes mehr. Und das ist kein Zwang für dich, das ist eine unendliche Freude. Das ist Freiheit in Christus. Das ist Freude. Und das ist Frieden. Es gibt in dieser Welt keinen Frieden, es sei denn den Frieden Gottes. Und den haben wir, wenn wir im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber leben. Wenn du Frieden möchtest, dann leb nach dem Wort Gottes. Dann bring deine alte Natur in den Tod und lebe aus der Kraft Gottes. Und dann hast du Frieden, dann hast du Freude. Römer 12, 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Orientier dich doch nicht an dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Alles beginnt mit dem Denken. In der Managementlehre wissen wir heute, wenn es dir gelingt, dein Denken zu verändern, wirst du dein Reden verändern, wirst du deine Handlungen verändern, wirst du dein Wesen verändern. Und das ist ja nicht neu, das haben die ja nicht neu entdeckt, das hat der Paulus vor 2000 Jahren uns schon mitgeteilt. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Es beginnt mit einem anderen Denken und endet damit, dass du verwandelt bist, dass du ein anderer Mensch bist, ein anderes Wesen bist. Aber es beginnt mit deinem Denken. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das ist das Entscheidende. Gott, was möchtest du? Wenn du früh aufstehst, betest du, Herr, danke, dass du mein Erlöser und Heiland bist. Danke, dass du mein elendes Leben gerettet hast. Herr, was ist dein Wille für heute? Ich bin offen, ich möchte dir nachfolgen. Hilf mir zu verstehen, was dein Wille ist. Ich möchte so leben, dass es den Vater verherrlicht und dir Freude macht, Herr. Was hast du auf dem Herzen, Herr? Welche Begegnungen hast du vorbereitet für heute? Wie soll ich damit umgehen? Bitte gib mir Weisheit, in der Situation und der Situation richtig umzugehen, dass der Vater geehrt wird. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Du kannst im zugelassenen Willen Gottes ein elendes Leben führen. Oder du bist abgesondert von dieser Welt, wie der Paulus sagt, und bist verwandelt durch die Erneuerung deines Sinnes. Du denkst anders, du kennst das Wort Gottes. Verstehen wir, wenn Jesus Christus das Wort Gottes nicht gekannt hätte, der Teufel hat das Wort Gottes zitiert bei der Versuchung in der Wüste und sagt, es steht geschrieben. Und Christus sagt, aber wiederum steht geschrieben. Wenn du nicht weißt, was wiederum geschrieben steht, hast du Probleme. Der Teufel wird mit Gedanken kommen, es steht doch geschrieben, dies und dies. Und wenn du dann nicht weißt und nicht antworten kannst, es steht aber wiederum geschrieben, dann hast du Probleme. Du musst die Bibel nicht lesen wie ein Roman, du musst die Bibel betend studieren, immer wieder, immer wieder, immer wieder, damit du sagen kannst, es steht wiederum geschrieben, weil das ist unsere Kraft. Und damit überwinden wir. Das ist unser Sieg. Es steht wiederum geschrieben. Was der Wille Gottes ist, das musst du prüfen. Gott, was ist dein Wille? Nur wenn du in seinem Willen bleibst, bleibst du in seiner Liebe. Das ist eine Lüge, dass Gott alle Menschen liebt. Lies den Römerbrief, einfach nur den Römerbrief. Dass diejenigen, die widerspenstig sind, die häufen den Zorn Gottes auf sich auf und auf die wartet das ewige Gericht. Aber Gott liebt doch alle Menschen. Ja, ja, das erzählen manche. Bleibt in meiner Liebe, indem ihr mein Gebot haltet, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, in seiner Liebe bleibe ich. Betet Jesus, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote des Vaters gehalten habe, in seiner Liebe bleibe. Ja, aber steht doch geschrieben, alles ist möglich dem, der da glaubt. Ja, ich brauche doch Gott nicht mehr, ich brauche doch nur einen festen Glauben. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Dass diese Lehre Gott ausblendet. Du brauchst Gott nicht mehr. Du musst nicht mehr bitten. Aber Jesus hat immer gebeten. Er hat es nicht verstanden. Wir müssen sagen, Herr Jesus, du hast es nicht verstanden. Du hast immer beten müssen und den Willen Gottes erbitten müssen. Du hast sogar im Garten Gethsemane in der Gebete, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Verstehen wir, Geschwister? Welcher Verführung wir aufgesessen sind. Ich zumindest. Bei dir weiß es nicht, aber ich zumindest. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Ich brauche nur Glauben. Dann brauchst du Gott nicht mehr. Als eine Lüge. Paulus sagt, wenn es der Wille Gottes ist, werde ich zu euch nach Rom kommen. Wenn es nicht der Wille Gottes ist, werde ich nicht zu euch nach Rom kommen. Ganz einfach. Wir gehören zusammen, Geschwister. Wir gehören zusammen. In Christus Jesus sind wir eine Familie. Du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Wir sind der Leib Christi. Römer 12, 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Heute habe ich auf Facebook gelesen, dass jemand, den wir alle kennen, zum Doktor der Theologie promoviert hat. Und wenn du dann schaust, wer der Doktorvater ist, ja, und dann ein bisschen Hintergrundinformation hast und weißt, dass dieser Doktorvater, Professor, Doktor, sowieso, ich möchte jetzt keine Namen nennen, dann in einer Präsentation dargestellt hat, dass wenn er mit Muslimen betet, er Allah als Gott der Bibel anbetet, weil Allah und Gott der Bibel sind die gleichen. Kein Unterschied. Da sehen wir, wie weit wir verführt sind. Welches universelle Werk der Teufel fertiggebracht hat, Geschwister. Schrecklich. Schrecklich. Und wenn wir nicht immer wieder in der Kraft des Heiligen Geistes das Wort Gottes studieren und miteinander bewegen, dann sind wir gefährdet, verführt zu werden. Es ist so dramatisch. Es ist so dramatisch. Ich kann mich erinnern, wie es uns gegangen ist. Ich habe es im Gunti besprochen, in der Sauna. Adnan und mir. Erst an dem Punkt, wo wir gesagt haben, Gott, jetzt wissen wir gar nichts mehr. Dann hat Gott begonnen, uns Offenbarungslicht zu schenken. Aber erst dann, solange du was weißt, lässt dich Gott laufen. Aber dann, das war für uns eine Zeit, Monate, was uns beinahe zerrissen hätte. Aber an dem Punkt dann, wo wir gesagt haben, Gott, jetzt legen wir alles hin und wissen gar nichts mehr. Und dann hat Gott begonnen, uns Licht zu geben, Licht, Offenbarungslicht, mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht. Und heute, früher war für mich genauso, wie viele heute sagen, das Wort Gottes widerspricht sich da und dort und dort. In keinster Weise mehr. Jetzt lese ich die Bibelstellen und du bestimmt auch ganz anders. Plötzlich ist es so eine Offenbarung, so ein Licht dahinter. Und wenn Jesus sagt, und da musst du Jesaja kennen, du musst Jesaja gelesen haben, wenn Jesaja sagt, geht hin zum Johannes und sagt ihm, Taube hören, Blinde sehen, Lamme gehen, dann muss man wissen, damit sagt er dem Johannes ganz klar, ich bin der verheißene Messias, ich bin da für Israel. Und du musst aber Jesaja kennen, sonst verstehst du es nicht. Also musst du dir Zeit nehmen, die Schrift zu studieren. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Paulus hat durch die Weisheit Gottes das Gleiche gemacht wie Jesus. Er hat immer Gleichnisse erzählt. Und das ist so klar. Wenn er uns hier einen Leib vorstellt, dann ist klar, dass die Lunge und das Herz und das Gehirn arbeiten zusammen. Die sind eins. Und darum sagt er, wir sind ein Leib in Christus. Christus das Haupt, wir der Leib auf der Erde, das Haupt im Himmel. Und wir wirken zusammen und einer braucht den anderen. Christus braucht dich, Christus braucht mich. Und dann kann er sein Werk hier auf der Erde ausführen. Wir haben verschiedene Gaben und auch Verantwortung dafür. Römer 12, 6. Da haben wir aber verschiedene Gnadengaben. Die Gaben, die du hast, Flori, die Dienstgabe, die du hast für die Technik, das ist eine Gnadengabe von Gott. Ohne dem kann das nicht funktionieren, was wir hier machen, diese Live-Übertragung ins Internet und so weiter. Das ist eine Gnadengabe von Gott und da ist wichtig, dass du treu bist mit der Gabe. Gunti, du und dein Lobpreisteam, das ist eine Gnadengabe von Gott, das ist eine Dienstgabe. Wir werden gleich einmal schauen, wie unterscheiden sich diese Dienstgaben für die Gemeinde heute, damit der Leib Christi funktioniert, von den besonderen Geistesgaben, der Schauwunder etc. damals in der Apostelgeschichte. Das müssen wir unterscheiden, sonst sind wir frustriert und sagen, hey, hier passieren gar keine Schauwunder, hier stehen keine Toten auf und so weiter. Dann bist du vielleicht frustriert. Das hat uns aber Gott für unsere Zeit nicht versprochen. Das war zur Zeit der Apostel. Du musst, wenn du genau schaust, war das nur diese Wunderzeichen, diese Schauwunder, hat Gott nur durch Jesus Christus gewirkt. Und er sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Ja, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Ja, aber Jesus hat das scheinbar nicht verstanden, weil der Sohn kann nichts von sich aus tun. Und das hat Gott nur gewirkt durch Jesus und durch seine Apostel. Und dann war das Ende. Bis das vollkommene Wort Gottes niedergeschrieben war. Dann brauchte es keine Bestätigung mehr. Wenn da irgendein Dahergelaufener kommt und sagt, er ist Prophet Gottes und so spricht Gott, dann hat Gott das bestätigt durch Zeichen und Wunder. Jawohl, der ist von Gott beauftragt. Der ist ein Apostel Gottes. Aber das brauchen wir heute nicht mehr. Stell dir mal vor, wir hätten heute die Bibel nicht. So war es damals. Die Korinther, die haben maximal ein Evangelium gehabt. Keinerlei Briefe, noch gar nichts. Stell dir mal vor, wir hätten heute keine Bibel. Was hat da der Paulus vor 2 Jahren gesagt, wo er da war? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und darum hat Gott das Wort der Erkenntnis gegeben. Darum hat Gott prophetische Rede gegeben, um die Menschen, die Versammlung zu leiten. Aber heute haben wir die Schrift. Heute haben wir das vollkommene Wort Gottes. Stell dir mal vor, wir haben heute die Bibel und in Kanada verkündigt jemand, so spricht der Herr. Und dann morgen in Paris, der Nächste, so spricht der Herr. Ja, was jetzt? Der sagt so. Was soll man denn? Aber Gott sei Dank war Gott so weise und hat das aufhören lassen und hat uns die Schrift gegeben. Und jetzt brauchen wir keine Offenbarungen mehr. Wir haben alles. Wir haben alles, den ganzen Ratschluss Gottes. Verstehen wir, Geschwister? Wir brauchen heute keine prophetische Rede mehr, inspirierte prophetische Rede. Warum? Weil wir die Schrift haben. Wir werden gleich noch feststellen bei diesen Dienstgaben, dass es Weissagung gibt. Aber da ist ein ganz feiner Unterschied zum Korinther hier im Römerbrief. Ganz feiner Unterschied, der uns ganz deutlich macht, was Gott hier meint. Das werden wir gleich sehen. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Also du hast eine Gnadengabe. Jesus Christus sagt uns diese Gleichnisse, wo er Talente verteilt. Ja? Und im Lukas-Evangelium sagt er, weil du über wenigem treu bist, werde ich dich über viel setzen. Ich setze dich über 5 Städte, dich über 3 Städte. Verstehen wir, dass es aufgrund deiner Treue gibt es eine ewige Belohnung, eine ewige Belohnung. Und bist du treu mit dem, was Gott dir gibt? Du hast auch eine Gabe. So wie im Leib hat jedes Organ seine Aufgabe. Und du auch. Und wenn du sagst, ich habe aber keine, dann gehörst du nicht zum Leib. An den Blinddarm möchte ich es gar nicht erinnern, den kennst du ja schon. Das einzige Organ, das keine Aufgabe hat, ist der Blinddarm. Wenn der gereizt wird, muss er entfernt werden. Du hast eine Aufgabe. Sei treu. Es sei im Dienst im Dienen. Im Dienen aus der Kraft Gottes. Es sei der Lehrt in der Lehre. Wir brauchen Lehre. Wir brauchen Lehre, um Orientierung zu haben. Gott gibt Lehrgabe. Gott gibt Dienstgaben. Gott gibt dir das Herz, die Gemeinderäume zu reinigen. Gott gibt dir das Herz, das Essen vorzubereiten. Gott gibt dir das Herz, für die Technik zu sorgen. Bist du treu? Gott gibt dir das Herz, im Lobpreisteam mitzuarbeiten, die Lieder auszusuchen. Bist du dort treu? Welche Dienstgabe hast du? Bist du dir bewusst, dass du auch eine hast? Es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Schau mal her, und das erste oben, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Und jetzt pass auf, was hier steht. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Das heißt, heute, wenn jemand Weissagung gibt, prophetisch redet, dann musst du das prüfen am Wort Gottes. Entsprechung zum Glauben, zum Glaubensguten, das ist das Wort Gottes. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Was der sagt, musst du prüfen am Wort Gottes. Wenn es nicht übereinstimmt, schmeiß es weg. Weil wer heute im Auftrag Gottes prophetisch redet, dem seine Rede ist nicht zu 100% inspiriert, der ist nicht unfehlbar. Das stimmt nicht, es waren nur die echten Propheten, die von Gott einen Auftrag gehabt haben. Und da musstest du nichts prüfen, da hast du ja gar nichts gehabt zum Prüfen. Damals war ja die Bibel noch nicht da. Aber heute, es gibt Weissagen, es gibt prophetischen Dienst in der Gemeinde, zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Trost, aber prüfe alles, ob es dem Glauben entspricht, dem Glaubensgut, dem Wort Gottes. Verstanden? Das ist wichtig. Das ist was anderes wie Propheten, die im 1. Korinther 13 und 12 dargestellt werden. Das ist was anderes. Weil damals war das Wort Gottes noch nicht da und da hat Gott durch diese Menschen also sein Wort verkündigt, damit die Orientierung gehabt haben und hat auch Erkenntnis gegeben, was jetzt der Wille Gottes ist. Diese Erkenntnis, diese Erkenntnisgabe, die eine geistliche Gabe war, brauchen wir heute nicht mehr. Weil du hast den Heiligen Geist in dir und du hast das Wort Gottes. Und du hast Lehrgabe in der Gemeinde, kommen musst halt. Es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit, also der seelsorgerliche Dienst mit Freude und Hingabe. Wir sehen hier die bleibenden Dienstgaben. Gell? Das ist in gewissen Kreisen, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, wird das eigentlich verschwiegen, eher nicht erwähnt, weil das sind Gaben, die sind nicht theatralisch, wie die Wunderzeichen. Wir sehen hier die bleibenden Dienstgaben. Weil wenn derjenige, der keine Wunderzeichen tut, nicht wirklich gläubig wäre, dann wären durch die Jahrtausende hindurch diese treuen Männer Gottes, egal an wen du denkst, alle nicht gläubig gewesen, weil die haben alle diese Wunderzeichen nicht gehabt. Das haben wir erst seit dem 1899 auf 1900, seit dem 19. Jahrhundert, diese pfingstlerische Bewegung. Jetzt plötzlich stellt Gott scheinbar alles wieder her. Apostel, Propheten, Wunderzeichen, alles. Aber hier sehen wir die bleibenden Dienstgaben und die findest du durch die Jahrtausende hindurch, durch die Jahrhunderte hindurch in jeder Gemeinde Gottes. Das andere nicht. Das haben die Pfingstler und Charismatiker aufgebracht in unserer Zeit. Diese Dienstgaben sind nicht so theatralisch wie die Geistesgaben, die im 1. Korintherbrief dargestellt werden und die von den unmündigen Christen in der Gemeinde in Korinth selbstsüchtig und nicht in der Ordnung Gottes gebraucht wurden. Lies mal 1. Korinther 12, 13, 14. Was der Apostel Paulus konsequent und scharf tadeln musste, um eine Schau zu machen, haben die hier die Geistesgaben in der falschen Weise benutzt. Jetzt kommen wir zu den Dienstgaben. Das besondere Geistesgaben haben aufgehört, beziehungsweise wurden von Gott weggetan, als das Vollkommene, nämlich der vollkommene Ratschluss Gottes in seinem Wort, der Heiligen Schrift offenbart und niedergeschrieben war. Das habe ich aber 30 Jahre lang anders gehört. Ihr könnt euch ja vorstellen, was das für Herausforderung war für mich. Das in Frage zu stellen, hinzulegen auf den Altar und zu sagen, Herr, wenn das nicht dein Wille ist, nicht die Wahrheit ist, dann hilf uns, hilf mir. 1. Korinther 13, 8, schau mal, was der Apostel liest, das wird aber falsch interpretiert. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Also Weissagungen hier im 1. Korinther 13 sind prophetische Dienstgaben, inspirierte Gabe Gottes, um der Gemeinde Gottes Weisung zu geben. Weil die Schrift noch nicht vorhanden war, verstehen wir Geschwister, ich muss es nochmal sagen. Das wird weggetan. Gott sei Dank hat es Gott weggetan. Sonst würde der irgendwas erzählen und wir müssten die Bibel ergänzen, umschreiben oder Teile löschen oder rausreißen. Gott sei Dank hat es Gott in seiner Weisheit weggetan, dass niemand mehr sagen kann, so spricht Gott. Nein, was Gott spricht, haben wir in der Bibel. Und wenn das, was du sagst, nicht mit der Bibel übereinstimmt, hau ab. Hau ab, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, du bist ein Betrüger. Seien es aber Weissagen oder prophetische Dienste, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Wir brauchen das Wort der Erkenntnis, die Gabe der Erkenntnis nicht mehr, weil wir den Geist in uns haben und das Wort Gottes haben. Das ist nicht mehr notwendig. Und darum sagt Gott eindeutig, es wird aufhören oder weggetan von Gott. Dank sei Gott. Denn wir erkennen stückweise, damals haben sie nur ganz wenige schriftliche das Wort Gottes gehabt. Das Alte Testament, ja. Aber das Neue Testament nicht. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das stückweise ist weggetan werden. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Die größte aber von denen ist die Liebe. Diejenigen, die es falsch interpretieren, damit es in ihren Kram passt, die ignorieren, dass jetzt bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Frage. Die interpretieren das so, hier ist gemeint, das Vollkommene ist, wenn wir beim Herrn sind. Frage, brauchen wir dann noch Glaube, wenn wir beim Herrn sind? Brauchen wir dann noch Glaube, wenn wir beim Herrn sind? Nein, dann sind wir vom Glauben zum Schauen gekommen. Brauchen wir noch Hoffnung, wenn wir beim Herrn sind? Nein, weil Hoffnung ist, was zukünftig ist. Ganz eindeutig. Also, nur dieser dieser Vers hebelt diese falsche Auslegung vollkommen aus. Wenn das Vollkommene kommt, bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Ja, wenn das Vollkommene und die Entrückung wäre, was brauchen wir dann noch? Glaube, Hoffnung und Liebe, Geschwister? So ein Blödsinn. Wir müssen nur wirklich zu Ende lesen. Ja? Zu Ende lesen. Alle, die heute noch diese Geistesgaben praktizieren, ich habe mir das überlegt, wo wird das praktiziert? Genau dort. Genau dort gehören zu der Gruppe von Christen, die eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist propagieren und durch Handauflegung die Erfüllung mit dem Heiligen Geist vermitteln. Genau dort passieren diese Zeichen. Welcher Geist da vermittelt wird, das kannst du dir selber ausrechnen. Der Heilige Geist kann es nicht sein. Warum nicht? Da es sich dabei nicht um den Geist Gottes handelt, ist offenbar, da wir bei der Wiedergeburt alles empfangen haben, was uns Gott aus seiner Gnade schenkt. Gott gibt den Geist nicht nach Maß, aber dort wird gesagt, naja, du hast jetzt einmal den Geist in dir, die neue Geburt, jetzt brauchst du noch den Geist auf dir, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber die Schrift sagt, Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Gott sagt ganz was anderes für uns, die Gemeinde. Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Bei der neuen Geburt hast du Jesus Christus empfangen, durch den Geist Christi in dir. Und das sagt Gott, er hat dir mit ihm alles geschenkt. Du brauchst nichts weiteres. Du hast alles. Das ist alles Betrug, Lüge und Irrtum und Irreführung. Und welcher Geist da vermittelt wird, wenn die Menschen umfallen, gackern und so weiter und sich wälzen, oder wenn jemand sagt, ich konnte gar nicht anders, es gibt nur einen Geist, der manipuliert. Das ist der Geist der Finsternis, der manipuliert. Gottes Geist wird deinen Willen niemals überfahren. Niemals. Niemals. Und wenn du sagst, es war wie zwanghaft, das ist Meditation, das ist Geister der Finsternis. Trance, das machen die Zauberer im Urwald auch. Das ist ein anderer Geist. Das ist nicht der Geist Gottes. Das ist nicht der Geist Gottes, Geschwister. Lass uns da hellwach sein. Und der Teufel hat so ein universelles Werk durchgesetzt in diesem Universum. Heute früh bin ich auf Facebook wieder daran so deutlich erinnert worden. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit Christus hast du alles. Du brauchst keine zweite Erfahrung, gell? Wenn wir bei unserer neuen Geburt mit dem Geist Christi versiegelt worden sind, dann haben wir alles von Gott bekommen, das ganze Paket. Du hast alles bekommen. Aber wenn man natürlich den Geist Gottes nur durch die Handauflegung eines besonders gesalbten Propheten oder Apostels bekommt, dann ist damit schnell ein Geschäft zu machen, wie wir beim Zauberer Simon sehen. Da ist mir spontan die Apostelgeschichte eingefallen. Apostelgeschichte 8,18, wo Petrus und Johannes nach Samaria kommen und dort durch das Auflegen der Hände Gott in seiner Gnade den Geist vermittelt. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Sofort geht es um Kohle. Ja? Und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Gebt auch mir die Macht. Macht und Geld. Geld, Macht und Sex, das sind die drei Werkzeuge, mit denen der Teufel agiert. Geld, Macht und Sex. Ja. Geld, Macht, Sex ist hier nicht im Spiel, aber zwei sind im Spiel. Das waren besondere Ereignisse, Geschwister, die uns in der Apostelgeschichte vorgestellt werden, damit der Auftrag der Verkündigung des Wortes Gottes, das damals noch nicht schriftlich vorlag, bestätigt wurde. Heute empfängt jeder wahre Gläubige den Heiligen Geist bei der Neugeburt und es liegt an ihm, es liegt an dir und an mir, dem Geist Gottes Raum zu geben. Darum lesen wir im Galater 5, ja, wir sollen im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Die Frucht des Geistes und die Werke des Fleisches, ja, das wird uns dort ganz eindeutig vorgestellt. Du hast den Heiligen Geist bei der Neugeburt empfangen, du brauchst keine zweite Erfahrung. Es liegt an dir und an mir, dem Geist Gottes Raum zu geben, um voll Geistes zu werden, ja, im Geist zu wandeln. Epheser 5 sagt der Paulus, werdet voll Geistes. Er fordert dich und mich auf. Werdet voll Geistes, nicht lass dir die Hände auflegen. Werdet voll Geistes. Und jetzt sagst du, ja, wie Paulus? Ja, dann musst du ein paar Verse vorher lesen. Da sagt er, hör auf zu lügen, zu betrügen und so weiter. Wandle im Geist. Wenn du voll Glauben bist, bist du voll Geistes. Das ist Synonym. Voll Glaubens, lies in der Apostelgeschichte, ein Mann voll Glaubens, Stephanus, und voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes und voll Glauben. Und wie wirst du voll Glauben? Indem du die Schrift studierst und betend liest. Das ist die Lehre Christi, die wir in den Briefen der Apostel finden. Nicht in der Apostelgeschichte. Das ist kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch. Wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes, wie die meisten, sagt der Paulus. Wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, sondern wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Geschwister, es geht nicht um uns, um Macht, um Geld, um Ansehen, um Massen. Wir sind ja kleine Herde. Wer will unser Predigen hören? Herr. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Klar, die Dienstgaben, die uns im Römerbrief vorgestellt werden, erfordern Hingabe aus der Kraft der Liebe, die Gott in unser Herz gelegt hat. Wenn du keine Liebe hast, wirst du hier nicht gehorsam sein. Du brauchst die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott und zu der Versammlung. Diese Dienste sind alles geistliche Dienste, ohne die eine Gemeinde nicht funktionieren kann. Wenn du nicht treu bist und hier die Gemeinderäume reinigst, wenn du nicht treu bist im Lobpreis, wenn du nicht treu bist im Küchendienst, wenn du nicht treu bist im Lehrdienst, in der Barmherzigkeit, im Geben, dann kann die Gemeinde nicht funktionieren. Nicht nur die Lehrgabe, auch die diakonischen Dienste sind geistliche Gnadengaben. Wie zum Beispiel die Reinigung der Gemeinderäume, Bereitstellung der Speisen und Getränke, der Technikdienst, Lieder, Lobpreisdienst. Philipper 1, 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Was ist Evangelium? Gute Nachricht, gute Botschaft. Die haben wir heute gehört. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist. In einem Geist. Ein Geist, ein Herr, ein Glaube, ein Gott, ein Geist. Feststeht in einem Geist und mit einer Seele, dass wir ein Herz und eine Seele sind miteinander, zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wir müssen, Geschwister, euch zu, wir müssen für den Glauben kämpfen, wir müssen für das Wort Gottes kämpfen, weil der Teufel verwässert, verkürzt und verfälscht es. Und so viele wirklich ernst gemeinte Gläubige hat er verführen können. Und wenn wir nicht ganz stringent am Wort Gottes bleiben, wenn wir nicht immer wieder das Wort Gottes lesen, wenn wir uns nicht immer wieder ermutigen, ermahnen, trösten, erbauen, dann hat der Teufel alle Chancen, uns zu verführen, weil er kommt mit dem Wort Gottes, hört sich so super an und ist zum Schluss dann doch fürchterlich. Amen. Amen, Geschwister. Das war eine herausfordernde Botschaft. Aber mach dir keine Sorgen. Der Geist Gottes gibt dir die Kraft und die Konsequenz. Gib nur dein Leben hin, vertraue auf Gott. Glaube nur Gott. Amen. Auf Wiedersehen im Internet. Alles Gute, Gottes Gnade und Frieden und bis nächsten Sonntag. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation. Das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.